AEG, wenn man AEG mal ins Englische übersetzt, Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, dann ist das General Electric. General Electric ist ja wiederum die Firma von Edison, Thomas Alva Edison. Und tatsächlich ist es so, dass der Inhaber von der AEG, der Emil Rathenau und der Edison befreundet waren. Und der Edison hat dem Rathenau die Patente verkauft für die Herstellung von Glühlampen in Europa. Das heißt, die AEG hat in Europa Glühlampen gemacht für Europa und der Edison hat die für den amerikanischen Markt produziert. Edison war ja komplett gegen Wechselstrom. Und der muss den Rathenau wohl mal zu irgendeinem Zeitpunkt in Berlin besucht haben. Und da hat der Rathenau gesagt, komm, Alva, wir haben das geschafft. Wir haben das hingekriegt. Hier, der Olivo Dobrowolski, der hat's geschafft. Ich habe jetzt einen richtig guten, selbstanlaufenden, zuverlässigen Asynchronmotor. Den kannst du nehmen für ein Wechselstromnetz. Und dann muss der Edison vollkommen explodiert sein und gesagt haben, den will ich nicht mal sehen. Den gucke ich mir nicht an, das Teufelszeug. Und er hat den nicht gesehen, den Motor, und ist zurück nach Amerika.
Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Viele Hörer haben bei uns immer angefragt, Mensch, gib doch mal einen historischen Einblick in die Entwicklung von Elektromotoren. Herr Doppelbauer, deswegen würden wir Sie ganz gerne fragen, können Sie uns hier mal einen kürzeren Schnellabriss, vielleicht in 5 Minuten oder so, geben über die Geschichte von Elektromotoren generell? Wann kamen denn die ersten Elektromotoren überhaupt auf den Markt und wann gab es die ersten E-Maschinen für E-Autos?
Das ist eine Challenge, das wisst ihr gar nicht warum, das sage ich jetzt, das ist mein Lieblingsthema. Ich habe als Hobby seit einigen Jahren Historie von elektrischen Maschinen mal mich reingelesen und viel auch dazu geschrieben schon. Die Herausforderung ist, das jetzt nur kurz zu machen. Also dann versuche ich das mal kurz. Um 1800 rum ging diese ganze Elektrotechnik los. Das ging los mit der Erfindung der Voltaschen Säule. Das war ein Italiener, Alessandro Volta. Weil man dann zum allerersten Mal einen elektrischen Strom kontinuierlich und reproduzierbar erzeugen konnte. Es gab natürlich Reibungselektrizität, kannte man längst, ist aber viel zu schwach. Es gab Blitze, kannte man längst, ist aber viel zu stark und viel zu zufällig. Und ab da konnte man das machen. Und dann hat das ausgelöst, dass rund um den Erdball, aber vor allem in Europa und so ein bisschen auch in Amerika, erstmal vor allem in Europa, ganz viele Experimente gemacht worden sind. Und man hat dann auch relativ schnell rausgekriegt, das war ein Däne, Christian Ørsted, dass wenn man einen Strom durch einen Draht schickt, man dann ein Magnetfeld und eine Kraft bekommt, hat man zunächst mal festgestellt. Und den allerersten Elektromotor zu identifizieren, ist außerordentlich schwierig. Aber ich sage immer, das allererste rotierende Ding, was irgendwie aus Strom mechanische Kraft macht, das war 1822 von einem Engländer, dem Herrn Barlow, Peter Barlow. Das war das Barlowsche Rad. Das ist ein unipolarer Motor. Das Barlowsche Rad bringt aber kaum Leistung. Dieses Unipolarmotorprinzip kennt man bis heute, verwendet man ganz, ganz selten, weil das recht ineffizient ist. Der erste richtige Elektromotor, der kam dann 1834 von einem Ingenieur, Moritz Hermann Jacobi, das war ein Preuße, der hat das Ding in Königsberg gebaut, an der Universität, hat auch noch seine Dissertation darüber geschrieben. Und das war eine Gleichstrommaschine. Noch lange nicht nach heutiger Bauart. Da war noch vieles ganz anders als das, was wir es heute machen. Aber das war immer die erste Maschine, die auch so ein bisschen, ja, ein paar Dutzend Watt Leistung gemacht hat. Der Jacobi ging dann anschließend oder wurde gerufen an die Akademie der Wissenschaften nach St. Petersburg, hat dann weiter an seinem Motor gearbeitet und hat 1838 den ersten, sag mal, brauchbaren, richtigen Elektromotor entwickelt, auch eine Gleichstrommaschine, übrigens eine Axialfluss-Gleichstrommaschine zum Thema Axialfluss. Und die hat er eingebaut in ein Ruderboot. Die Ruder hat er weggeschmissen und hat dann damit einen Sommer lang, 1838, Passagiere über die Neva, das ist ein großer Fluss in St. Petersburg, der mündet da kurz dahinter, übergesetzt. Und das ist ganz lustig, das weiß man deswegen so genau, weil um das zu tun, braucht er ja Batterien, die konnte man damals nicht kaufen, die musste er sich selber bauen. Prinzip Voltasche Säule. Dafür braucht man Rohstoffe. Damals brauchten die ganz viel Zink. Das war furchtbar teuer. Und die Zeitungen in St. Petersburg, die haben sich darüber aufgeregt, dass der Zar dem Jacobi diese Batterien bezahlen muss, was ein ziemlich teurer Kostenfaktor wohl war. Da hat es, glaube ich, sehr viel Geld versenkt damals. Und durch diese Zeitungsartikel weiß man heute noch relativ genau, was der da gemacht hat, wie viele Passagiere in das Boot passten, wie viele Batterien der hatte und alles Mögliche. Ist alles erhalten geblieben. 1838 war das. Die Motoren sahen aber noch vollkommen anders aus als die Motoren, die man heute hatte. Und das wurde dann weiterentwickelt und entwickelt. Und so um 1870 rum hatten man den Gleichstrommaschinen plus minus Unrad in der Bauform, wie wir sie heute auch haben. Die wesentlichen Elemente sind der Nutenläufer. Die sind erfunden worden von Siemens tatsächlich, von dem Chefkonstrukteur von Siemens, Friedrich Häfner Alteneck, hat das Ding erfunden. Und gleichzeitig der geblechte Stator und Läufer, das ist von einem Franzosen erfunden worden. Von vornherein, das muss ich noch dazu sagen, ich habe es immer von Gleichstrom erzählt, ganz am Anfang gab es tatsächlich Wechselstrom. Die ersten Generatoren haben Wechselstrom hergestellt. Das war ein Riesenproblem am Anfang, weil man nicht richtig wusste, was man damit sollte. Man brauchte ja Gleichstrom für das Laden der Batterien und so weiter. Und dann kam irgendwann der Kommutator und dann hat man sich 50 Jahre lang nur noch mit Gleichstrom beschäftigt, aber der Wechselstrom war latent bekannt. Um 1870 herum wurde der Transformator erfunden von einem Russen und relativ kurz darauf gab es zwei Franzosen in Paris, die haben eine Transformatorenfertigung begonnen. Und mit diesen Transformatoren, die Generatoren, wie gesagt, hatte man ewig, da braucht man ja nur einen Kommutator wegzulassen, hat man dann angefangen, Wechselstromnetze zu bauen. Gleichstromnetze gab es früher, da gibt es ja dieses berühmte Edison gegen Westinghouse in den USA. Aber diese Diskussion ist nicht amerikanisch, die gab es überall auf der Welt, spezifisch auch in Europa. Edison hat in den USA eine ganze Reihe von Städten mit Gleichstromnetzen ausgestattet, mit dem großen Nachteil, dass man eben keine langen Distanzen überbrücken kann, weil man halt keine Transformatoren hat. Man braucht dann sehr viel Strom, die hohe Verluste über lange Distanzen, das geht nicht. Und der Westinghouse in den USA hat eben diese Pariser Transformatoren importiert und hat dann Wechselstromnetze gebaut. Das große Problem dabei ist, dass es für Gleichstrom sowohl die Lampen gab als auch Motoren. Für Wechselstrom gab es aber nur Lampen und keine Motoren. Jetzt könnte man sagen, ihr habt doch Synchronmotoren, die gab es doch schon, Synchrongenerator. Ja, ja, schon, da braucht man aber Leistungselektronik und ein bisschen Regelungscomputer dafür. Das war damals schwierig. Die liefen nicht von alleine an. Also das kann man nicht machen. Da braucht man ein bisschen drumherum. Und dann kommt ja die große Diskussion asynchronen Motoren. Das heißt also Motoren auch für Wechselstromsysteme, sodass dann das Wechselstromsystem komplett im Wettbewerb stehen konnte zu den Gleichstromsystemen, sogar überlegen war, weil man ja eben diese Fernübertragung hatte. So, diese Wechselstrommotoren wurden ursprünglich vorgestellt, asynchronen Motoren, von einem Engländer, der hieß Bailey. Der hat das mal vor der Englischen Akademie der Wissenschaften das Funktionsprinzip vorgestellt. Er hat aber so einen winzig kleinen Prototypen. Wann das genau war, weiß ich nicht mehr. 1870, sage ich mal, 75, 80 rum. Ein paar Jahre später gab es einen Italiener, Galileo Ferraris. Das war ein Professor in Turin. Und der hat die ersten Asynchronmotoren gebaut und hat die auch in Turin in der Universität vorgestellt und hat das auch ein relativ großes Publikum gehabt. Das ist dann sehr bekannt geworden. Er hat Asynchronmotoren gebaut. Davon hat Westinghouse in den USA, der ja im Wettbewerb mit Edison stand und immer das Problem hatte, er hat keine Motoren, hat Wind bekommen. Es gab Telegrafen, gab es auch damals schon. Und dann hat er von den USA nach Italien telegrafiert, hier patentiert das Zeug, ich kaufe die Patente, wir bauen die Motoren. Dann habe ich endlich was, um dem Edison Kontra zu geben. Jo, dann hat er Galileo Ferraris in seiner endlosen Weisheit zurücktelegrafiert, nee, das mache ich nicht, ich bin Professor, ich diene dem Allgemeinwohl, ich patentiere das nicht. Falsche Antwort. Einige Monate später hat dann in den USA der Tesla, Nikola Tesla, seine eigenen Asynchronmotoren vorgestellt. Und unter uns, die waren kein Deut besser als die von Galileo Ferraris. Ne? Das war das gleiche Funktionsprinzip. Aber der hatte diese Skrupel nicht. Der hat dann gleich 40 Patente angemeldet. Und der Westinghouse hat dann dem Tesla sehr viel Geld gegeben für die Patente und hat dann die Patente gekauft von dem Asynchronmotor, um dann kompatibel oder um wettbewerbsfähig zu sein. Daraufhin ist diese Motoren waren aber alles Demonstratoren, die konnte man nicht verkaufen, die hatten alle möglichen Arten von Problemen, das waren also wirklich nur gebastelte Muster. Daraufhin hat der Westinghouse den Tesla eingestellt als Ingenieur in seine Fabrik, hat ihn von New York, wo der Tesla sein Büro hatte, nach Pittsburgh geholt, wo der Westinghouse seine Fabrik hatte, hat gesagt, komm, gebt mir noch ein paar Ingenieure, die machen Zeichnungen und Konstruktionen und dann macht ihr für mich schöne Motoren, die man dann auch verkaufen kann, die auch richtig gut funktionieren. Das hat nicht funktioniert. Der Tesla hat das nicht hingekriegt. Und nach einem Jahr, der Westinghouse hatte eine Fabrik, die machte Stoffe, da ging es auch wirtschaftlich sowieso schwierig, nach einem Jahr haben die die Produktion, Entwicklung, nicht Produktion, es kam nie zu einer Produktion, haben die die Entwicklung eingestellt. Und Tesla ging zurück nach New York und Westinghouse hatte keine Motoren, aber ziemlich viel Geld verbrannt. Das war der Asynchronmotor. Und da kann man sich die Frage stellen, wo kommt der denn nun wirklich her? Und die Antwort lautet aus Deutschland. Der Asynchronmotor, den wir heute verwenden, ist in Deutschland erfunden worden, aber nicht von einem Deutschen, sondern von Michael Dolivo-Dobrowolski, das ist ein Russe. Lustigerweise, seine Eltern stammen aus St. Petersburg, wo auch der vorhin erwähnte Moritz Jacobi herkam. Und aber aufgewachsen ist er in Odessa, in der Ukraine, und studiert hat er in Riga und in Darmstadt. Und in Darmstadt ist er entdeckt worden von dem Emil Rathenau, das war der Gründer von der AEG, Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, kennt heute auch fast keiner mehr. Aber die AEG war damals eine der größten Elektrizitätsgesellschaften der Welt, so groß wie Siemens. Und der Rathenau hat den nach Berlin geholt und dort hat sich der Dolivo-Dobrowolski angeguckt, was gibt's denn da so alles? Hat die Entdeckungen gesehen von dem Ferraris, von dem Tesla, hat das Drehstromsystem gesehen, das ist von dem Friedrich August Haselwander erfunden worden in Offenburg. Der Tesla hatte zwei Phasen genommen, der Haselwander hatte drei Phasen, hat dann festgestellt, der Dolivo-Dobrowolski, drei Phasen ist ja viel besser. Nebenbei bemerkt hat er recht, heute keiner mehr das Tesla-System, nehmen alle das Dreiphasensystem vom Haselwander. Hat dann den Käfigläufer erfunden, das ist seine Erfindung, hat das Drehstromsystem, Starter, Nutenwicklung, Stratigramme, Ringwicklung, will ich auch die Details nicht eingehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Asynchronmotor, den wir heute verwenden, kommt vollständig von der AEG in Berlin, von dem Dolivo-Dobrowolski. Der kommt überhaupt nicht von Tesla. Finde ich ganz interessant. Der Westinghouse hat dann, das war so 1892, wovon wir jetzt reden. Der Westinghouse hat dann Jahre später wieder angefangen mit der Entwicklung von Asynchronmotoren und hat unter uns den AEG-Motor kopiert. Eine kleine Anekdote erzähle ich noch, dann höre ich auf. Ich glaube, meine 5 Minuten sind rum. AEG. Wenn man AEG mal ins Englische übersetzt, Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, dann ist das General Electric. General Electric ist ja wiederum die Firma von Edison, Thomas Alva Edison. Und tatsächlich ist es so, dass der Inhaber von der AEG, der Emil Rathenau und der Edison befreundet waren. Und der Edison hat dem Rathenau die Patente verkauft für die Herstellung von Glühlampen in Europa. Das heißt, die AEG hat in Europa Glühlampen gemacht für Europa und der Edison hat die für den amerikanischen Markt produziert. Und die besuchten sich auch immer mal wieder gegenseitig. Und es gibt die Anekdote, ob die jetzt genau stimmt, weiß ich nicht, aber ich finde sie sehr schön. Der Edison war ja komplett gegen Wechselstrom. Und der muss den Rathenau wohl mal zu irgendeinem Zeitpunkt in Berlin besucht haben. Und dann hat der Rathenau gesagt, komm, Alva, du, wir haben das geschafft, wir haben das hingekriegt, hier, du, der Dolivo-Dobrowolski, der hat es geschafft, ich habe jetzt einen richtig guten, selbstanlaufenden, zuverlässigen Asynchronmotor, den kannst du nehmen für ein Wechselstromnetz. Und dann muss der Edison vollkommen explodiert sein und gesagt haben, den will ich nicht mal sehen, den gucke ich mir nicht an, das Teufelszeug. Und er hat den nicht gesehen, den Motor, und ist zurück nach Amerika. Ja, und damit sind wir im Wesentlichen durch die wichtigen Dinge durch. Damit haben wir alle Motorenarten. Die Permanentmagnet-Synchronmaschine ist auch schon in der damaligen Zeit um 1900 rum erfunden worden. Man konnte sie damals nicht nutzen, weil um die vernünftig zu nutzen, braucht man eben Leistungselektronik und Regelungstechnik. Da braucht man Computer und Chips und alles. Das gab erst ab den 1970er, 80er Jahren. Da ging das langsam los. Aber so die Grundprinzipien sind auch damals schon bekannt gewesen.
Vielen, vielen Dank, Herr Doppelbauer, für diesen schönen Überblick. Jetzt noch als letzte Frage, vielleicht doch ein bisschen kürzer als eben. Was sind denn so ganz, ganz aktuelle Trends? Auch da nur ein Überblick, vielleicht ein Blick in die letzten Jahre. Womit beschäftigt sich jemand, der heutzutage noch Elektromotoren weiterentwickelt und optimiert?
Es gibt so die Klassiker. Das heißt, wir versuchen, die Leistungsdichte zu erhöhen durch bessere Kühlung, höhere Drehzahlen. Bei den Materialien sind wir ein bisschen auf die Materialwissenschaftler angewiesen. Da kommt in letzter Zeit nicht so furchtbar viel. Aber auch da gibt es natürlich Ideen, gerade bei den Kühlsystemen spezielle Materialien einzusetzen. Und dann gibt es natürlich immer wieder Ideen, könnte man nicht ganz andere Motorprinzipien verwenden? Stichwort Axialfußmaschine. Klar, die ist jetzt auch schon fast 200 Jahre alt, aber wird nicht so stark genutzt. Also sobald ja dem nächsten Sportwagen rauskommen mit Axialfußmaschinen, damit beschäftigen wir uns auch und andere auch. Das finde ich ganz spannend. Ich bin nicht so sicher, ob das wirklich der totale Bringer wird, aber das werden wir dann sehen. Oder auch Doppelrotormaschinen, wo man dann nicht nur eine Magnetreihe hat, sondern zwei und den Stator dann in der Mitte nimmt. Das sind auch so Ideen, wo man dann versuchen kann, was besser zu machen. Das sind aber Entwicklungen, die sind noch nicht so furchtbar seriennah. Und ich habe auch den Eindruck, die werden jetzt nicht den Massenmarkt von unten aufrollen. Da wird es, glaube ich, weitgehend bei dem bleiben, was wir heute schon haben.
Was halten Sie von Aluminium statt Kupfer in Elektromotoren?
Ja, das ist ein Thema, was immer wieder diskutiert wird. Das ist gar nicht so von der Hand zu weisen. Natürlich hat Aluminium einen schlechteren Leitwert. Kupfer hat 56 mal 10 hoch 6 Siemens pro Meter, Aluminium 33. Das heißt also, es ist ein bisschen besser als halb so schlecht. Kann man aber ausgleichen, indem man einfach mehr Fläche macht. Wenn ich entsprechend mehr Fläche, mehr Volumen unterbringe, habe ich dann wieder die gleichen Verluste. Und Aluminium ist halt drastisch billiger als Kupfer und auch von der Reichweite her. Bauxit ist, glaube ich, weniger kritisch als Kupfer. Es hat aber diverseste Herausforderungen bei der Fertigung. Die Handhabung ist einfach beim Biegen und beim Verbinden, beim Schweißen alles viel kritischer. Ich weiß, dass einige daran arbeiten. Ich halte es für durchaus interessant, ja, sagen wir es mal so. Ich glaube, es gibt es noch nicht in Serie, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Aber der Massenmarkt ist es im Moment noch nicht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in 50 Jahren uns wundern, warum wir vor 50 Jahren immer Kupfer gebaut haben, weil wir jetzt in 50 Jahren nur noch Aluminium nehmen. Also ist gut möglich.
Herr Doppelbauer, herzlichen Dank wieder für Ihre Expertise und die tollen Einschätzungen, die Sie uns gegeben haben. Liebes Publikum, vielen Dank auch an Sie für die ganzen tollen Fragen, die Sie uns stellen. Sehr, sehr kompetente Fragen, die wir hier immer dann jetzt auswählen konnten und Herrn Doppelbauer stellen konnten. Ansonsten machen Sie es gut. Bis zum nächsten Sonntag. Tschüss.
Tschüss, auch von mir.
Zu dem Thema Vehicle to Grid. Es gibt in Frankreich jetzt die Möglichkeit, wenn man einen R5 kauft, dass man kostenlos laden kann. Beteiligt ist dabei die deutsche Firma The Mobility House. Und ich hätte dazu ganz gerne mal vielleicht einen der Verantwortlichen gehört oder überhaupt das Thema so ein bisschen dargestellt.
Also meine Vorschläge zu weiteren Folgen, vielleicht so eine Art Journal Club zu aktuellen Papern für Batterieleistung oder im Allgemeinen zu Batterien, weil ja viele von uns nicht so informiert sind darüber oder nicht so up-to-date sind. Zum anderen wäre es super interessant, noch eine Folge zu haben zu DIY-Projekten für Batterien, also auch Heimspeicher oder anderes. Da wäre es sehr interessant zu wissen, wie sicher ist das Ganze denn und auch wie lukrativ wäre das vielleicht.
Zum Thema Netzausbau und Kosten finde ich, dass wir gerade eine Koevolution von Problem und Lösung erleben. Ein immer vielfältiger und volatiler werdendes Stromangebot trifft auf stetig intelligenter, effizienter und dynamischer werdende Speichersysteme. Ich würde mich über noch mehr Content zur Entstehung dieser Technologien und deren Basics sowie News zu den wichtigsten Playern interessieren.